So, ich sehe hier Sehnsucht nach einer guten Predigt. Hoffentlich wird diese Sehnsucht auch erfüllt. Es ist ja eben beim Interview schon angeklungen, bei der letzten Frage. Das leitete, hast du genau richtig rausgehört, das leitete eigentlich schon über zur Predigt. Eben nochmal für alle zum Einordnen, ich hatte die freie Wahl und konnte sagen, worüber ich gern predigen möchte. Und ich habe gedacht, weil das nun eine besondere Situation ist, ich bin zum ersten Mal hier, ich kenne Sie nicht, von ein paar Ausnahmen abgesehen, von meiner Familie, Sie kennen mich nicht, von daher ist es naheliegend, dass ich über etwas spreche, was mir in besonderer Weise wichtig ist. Und ich kann das wirklich so sagen, wie ich es im Interview auch schon angedeutet habe, das ist eine Frage, ein Thema, was sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben hindurchzieht, seit ich selber einen Zugang zum Glauben gefunden habe. Also Sehnsucht nach mehr. Wenn man das nur hört, könnte man ja auch denken, dieses Mehr ist vielleicht groß geschrieben und mit EE. Diese Sehnsucht nach mehr gibt es auch, die habe ich auch. Ich bin gern am Meer, aber hier ist es das Meer klein geschrieben mit EH. Ich möchte das gern ein wenig illustrieren. Deswegen mein erster Gedanke für heute Morgen. Wir alle tragen einen tiefen Hunger nach Glück in uns. Das ist diese Sehnsucht nach mehr. Das hat etwas mit glücklich sein wollen zu tun. Ich habe ein Konto, das heißt meine Frau und ich haben ein Konto, im Rahmen der Volks- und Raiffeisenbanken. Und wenn Sie auch in dem Bereich ein Konto haben, ist Ihnen vielleicht vor einigen Jahren aufgefallen, es gab eine Werbekampagne unter der Überschrift »Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt«. Nochmal, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Also etwas, das ihn innerlich in Bewegung setzt, das ihn nach vorne bringt. Und dann kamen verschiedene Beispiele. Also jedes Mal, wenn ich Geld geholt habe vom Automaten, kam etwas anderes, was einen Menschen antreibt. Da war eine junge Unternehmerin abgebildet und das, was sie antreibt, war, mein Name auf dem Firmenschild zu sehen. Das ist offenbar etwas gewesen, was sie innerlich bewegt hat und ja zum Arbeiten gebracht hat, dass sie ihren Namen auf dem Firmenschild sehen wollte. Und dann war ein Künstler abgebildet. Und was ihn antreibt, war lang anhaltender Applaus. Ich denke, auch wenn man kein Künstler ist, kann man sich vorstellen, welche Sehnsucht nach mehr oder nach viel dahinter steckt. Dann war jemand irgendwie in einem Labor als Forscher abgebildet und das, was ihn antreibt, war Spuren hinterlassen auf diesem Planeten. Etwas zu entdecken, was noch kein Mensch vorher entdeckt hat. Und dann war, ich glaube, ein junges Paar abgebildet und auf jeden Fall jemand, der zu sehen war, der oder die verliebt war. Jede einzige Sekunde mit ihr. Ich habe da nichts mehr in Erinnerung, was auf Großeltern zutrifft. Ich bin ja jetzt in der Großvatersituation. Man könnte vielleicht sagen, was mich antreibt, unseren Enkelkindern einen guten Start ins Leben ermöglichen. Und so gibt es sicher noch ganz andere Dinge, die Menschen antreiben. Und wenn man fragt, warum ist das denn so? Warum sind wir nicht einfach zufrieden mit dem, was wir haben? Warum haben wir diese Sehnsucht nach mehr? Es hat schlicht und einfach damit zu tun, dass wir glücklich sein wollen und den Eindruck haben, das, was wir haben, das ist noch nicht alles. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch noch mehr geben. Nun ist es so, bei der Volksbank steht ein klarer Gedanke dahinter, nämlich die Volksbank möchte uns zu einem bestimmten Zinssatz das Geld zur Verfügung, jedenfalls solange wir noch jung sind. Bei Rentnern ist es ja schwieriger, einen Kredit zu kriegen. Aber solange wir jung sind, die Volksbanken, die möchten uns das Geld zur Verfügung stellen, damit wir das, was uns antreibt, verwirklichen können. Als ich diese Reklame gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin ja nicht bei der Volksbank, mich interessiert, was es gibt, das einen Menschen antreibt oder das einem Menschen diese Sehnsucht stillen kann, was man nicht mit Geld organisieren und nicht mit Geld erkaufen kann. Nun habe ich das relativ intensiv beschrieben und falls Sie es nicht schon selber überlegt haben, möchte ich Sie bitten, lassen Sie auch mal die Frage an sich heran, was treibt Sie denn an? Wo haben Sie das Gefühl, da könnte es noch ein bisschen mehr geben? Das kann noch nicht alles gewesen sein, was ich jetzt habe. Und genau über diese Frage, ich komme jetzt zu einem Bibelabschnitt, genau über diese Frage redet Jesus mit seinen Zuhörern. Man kann auch sagen, er diskutiert mit seinen Zuhörern. Ist es vorher ein beeindruckendes Wunder passiert? Er hat Tausende von Menschen mit wenigen Broten und mit wenigen Fischen satt gemacht. Und die Leute, ja, sind ganz aufmerksam und sind ganz dabei. Und dann sagt Jesus, ihr müsst euch aber klar machen, es gibt nicht nur einen Hunger für den Körper. Und wenn wir jetzt in die Zeit von Jesus zurückdenken, da muss man sich klar machen, dass man jeden Tag satt wurde. Das war nicht selbstverständlich. Das ist ja heute auch in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich. Und die waren glücklich, dass sie sich den Bauch vollschlagen konnten, weil Jesus in überreichlicher Fülle dafür gesorgt hatte, dass ganz viele Fische und ganz viele Brote da waren, aus dem Wenigen, was vorhanden war. Und Jesus sagt, ihr müsst euch aber klar machen, es gibt nicht nur einen Hunger nach etwas zu essen und einen Durst nach etwas zu trinken, sondern wir haben nicht nur den Körper, wir Menschen, wir haben auch eine Seele. Und die Seele hat auch Hunger und die Seele hat auch Durst. Und dann sagt er einen Satz, der mir unendlich viel bedeutet, aus dem Neuen Testament. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Nicht, ich gebe euch das Brot des Lebens. Das ist ja vorher passiert. Sie haben etwas zu essen bekommen von ihm. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr haben. Ich denke, das ist jetzt, ohne dass ich schon weitergeredet habe, mit Händen zu greifen, wie viel das mit unserer Sehnsucht nach mehr zu tun hat, mit dem, was uns antreibt. Deswegen jetzt der zweite Gedanke. Jesus ist gekommen, um unseren Hunger und Durst jetzt für die Seele zu stillen. Um das Körperliche hat Jesus sich ja auch gekümmert. Auch wenn es um Kranke ging, da könnte man viele Beispiele nennen. Aber hier geht es darum, dass er gekommen ist, um unseren Hunger und Durst nach Leben zu stillen. Deswegen sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Nochmal anders ausgedrückt. Jesus steht vor den Menschen und sagt, ich bin derjenige, der euren Lebenshunger und euren Lebensdurst, um es mit unserem Thema zu sagen, der eure Sehnsucht nach mehr stillen kann. Ich komme aus Gottes Wirklichkeit, das hat Jesus immer wieder behauptet, ich komme aus Gottes Wirklichkeit in diese Welt. Und wenn ihr mich in euer Leben hineinlasst, dann wird euer Lebenshunger, dann wird euer Lebensdurst gestillt. Und Jesus sagt das, weil er weiß, dass Gott es ist, der diese Sehnsucht, diesen Hunger, diesen Durst in uns hineingelegt hat. Es hat im Mittelalter in der Kirche eine Bewegung gegeben, die nennt man die Mystik. Und die Mystiker haben das auf ihre Weise folgendermaßen ausgedrückt. Die haben gesagt, in unserem Inneren ist von Gott ein Vakuum angelegt, ein Hohlraum, und den kann nur Gott ausfüllen. Und wir können versuchen, mit schönen Reisen, mit viel Geld, mit Erfolg, mit Anerkennung und ich weiß nicht was, mit was allem. Wir können versuchen, diesen Hohlraum zu stillen, aber weil Gott ihn in uns hineingelegt hat, kann nur er diese innere Leere ausfüllen. Alles andere, so schön es auch sein mag in unserem Leben, kann uns Freude vermitteln, aber dieses Vakuum, das kann nur Gott stillen. Das steht bei Jesus dahinter. Ich möchte Ihnen einige Sätze aus einer Meditation vorlesen. Die sind mal verfasst worden von einem Mann aus Nicaragua, Ernesto Cardenal. Vielleicht kennen Sie den Namen aus anderen Zusammenhängen. Der war mal Kultusminister in Nicaragua und manches, was er dann in späteren Zeiten von sich gegeben hat, hat mich nicht so überzeugt wie das, was ich Ihnen jetzt lesen möchte. Er hat ein Buch verfasst in seiner Zeit als junger Novize, also als Klosterschüler. Und da hat er Folgendes geschrieben. In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen aller Rassen, in den Blicken der Kinder und Greise, der Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des Polizisten und des Angestellten, des Abenteurers und des Mörders, des Revolutionärs und des Diktators und in denen des Heiligen. In allen wohnt der gleiche Funke unstillbaren Verlangens, das gleiche heimliche Feuer, der gleiche tiefe Abgrund, der gleiche unendliche Durst nach Glück und Freude und Besitz ohne Ende. Dieser Durst, schreibt Kardinal, den alle Wesen spüren, ist die Liebe zu Gott. Mit diesem letzten Satz wäre ich etwas vorsichtiger. Ich würde lieber, wenn ich es geschrieben hätte, ich hätte formuliert, ist die Sehnsucht nach Gott. Weil ich ja um mich herum wahrnehme, es gibt viele Menschen, die mit dem Glauben überhaupt nie etwas zu tun gehabt haben, die diese Sehnsucht aber trotzdem spüren. Und deswegen denke ich, kann man nicht einfach sagen, das ist die Liebe zu Gott. Die kennen Gott gar nicht und haben wahrscheinlich gar keine Liebe zu Gott. Aber sie haben eine Sehnsucht nach etwas, ja, was sie gar nicht wissen, was sie gar nicht kennen, nämlich Gott. Vielleicht noch einen Satz dazu, den er zitiert. Er zitiert den Kirchenvater Augustinus und sagt, suche, was du suchst, aber nicht dort, wo du es suchst. Nicht im Geld, nicht im Erfolg, nicht in schönen Festen, sondern such es bei Gott. Ich denke an eine Frau, die an einem der ersten Glaubenskurse, die ich beruflich dann in der Station in Bremervörde mit einem Freund zusammen durchgeführt habe, die hat, ich denke mal so um die 50 Jahre herum war sie alt, die hat zum ersten Mal wirklich einen Zugang zum Glauben an Jesus gefunden und sie hat hinterher in einem Hauskreis gesagt, ich hatte eigentlich alles, was ich wollte. Ich hatte einen Beruf, von dem mein Mann und ich gut leben konnten, der uns auch Spaß gemacht hat. Wir hatten ein Haus gebaut, wir hatten eine große Familie, wir hatten ein gemeinsames Hobby, das war die Yacht. Nun ist das so, dass die Yacht, das stellt vielleicht nicht jeden Menschen zufrieden und macht ihn glücklich, aber bei ihnen war es so. Und sie sagte, aber ich hatte das die ganze Zeit das Gefühl, es fehlt mir etwas. Und sagte uns beiden jungen Pastoren dann, und als ihr dann im Glaubenskurs uns erläutert habt, wer Jesus ist und wie das mit Jesus ist, da ist mir klar geworden, was mir die ganze Zeit gefehlt hat, wonach ich gesucht habe. Aber ich wusste nicht, wonach ich gesucht habe und ich wusste nicht, was mir gefehlt hat. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, der erste Gedanke war, wir alle tragen einen tiefen Hunger nach Glück in uns. Der zweite Gedanke, Jesus ist gekommen, um unseren Hunger nach Durst zu stillen. Der dritte Gedanke, wir sind eingeladen, bei Jesus unseren Hunger zu stillen. Deswegen sagt er nicht nur diesen einen Satz, ich bin das Brot des Lebens, sondern sagt weiter, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr haben. Ich habe den Eindruck, wenn ich um mich herum schaue in unserer Gesellschaft, auch kriege ich das bestätigt durch Gespräche mit Menschen, dass viele denken, beim Christentum ging es um eine Weltanschauung. So wie es manche Menschen gibt, die man als Humanisten bezeichnen könnte, oder es gibt ja auch Atheisten, so gibt es eben Christen. Die sind der Meinung, es gibt Gott und es ist wichtig, dass man seine Gedanken in sich aufnimmt. Aber das ist nicht alles. Und es gibt Menschen, die sind der Meinung, beim christlichen Glauben ging es in erster Linie um Werte, um so etwas wie Moral. Das gehört auch dazu. Der christliche Glaube ist auch in gewisser Weise eine Weltanschauung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, das Entscheidende beim christlichen Glauben, das ist doch die Nächstenliebe. Die ist auch wichtig beim christlichen Glauben. Aber das Entscheidende, auf das Jesus hier anspricht, ist etwas anderes, nämlich, dass er die Menschen damals eingeladen hat und dass er uns genauso einlädt zu einer persönlichen Vertrauensbeziehung zu ihm. Das ist die Mitte und der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Deswegen sagt er, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr haben. Ich sage der Vollständigkeit halber noch etwas dazu, habe aber das Gefühl, in einer Baptistengemeinde muss man das vielleicht gar nicht extra erwähnen, weil alle das wissen. Wenn man fragt, ja, wie bekommt man denn so eine Vertrauensbeziehung? Eigentlich ganz einfach, mit einem schlichten Gebet, dass man sich mit seinem Leben Jesus anvertraut und sagt, Herr Jesus Christus, ich habe bisher mein Leben ohne dich geführt. Nun, wo ich von dir weiß, wer du bist und was du für mein Leben bedeuten kannst, möchte ich mein Leben dir anvertrauen. Es hat vor ein paar Jahren eine Studie gegeben von einem wissenschaftlichen Institut an der Universität Greifswald. Da sind Menschen gefragt worden, die in den 10 Jahren vorher, also nicht 50 Jahre zurück, sondern in den 10 Jahren vorher, zum ersten Mal einen Zugang zum Glauben gefunden haben. Und die sind gefragt worden, was ist denn ein entscheidendes Moment gewesen auf ihrem Weg zum Glauben? Und für mich war die große Überraschung, dass ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, das Gebet. Ich habe zwar noch nicht richtig an Gott geglaubt, aber ich habe angefangen, mit ihm zu reden, als ob er da wäre. Sozusagen Gebet als Experiment. Und als ich von dieser Studie erfahren habe, wurde mir ganz plümmerant zumute. Und ich dachte, es gibt ja nun auch Menschen, die in einer Notsituation anfangen zu beten und die anschließend das Gefühl haben, da ist aber kein Echo gekommen, da ist nichts passiert. Und trotzdem dieses Ergebnis der Studie, dass ganz viele Menschen sagen, das Gebet, das war der erste Schritt auf dem Weg zum Glauben hin. Nochmal, ich sage Ihnen das jetzt hier in der Baptistengemeinde nicht in der Meinung, Sie hätten alle noch nie gebetet. Aber weil das für mich auch so eine überraschende Entdeckung war und weil es mir, und das ist jetzt mein letzter Gedanke, auch darum geht, dass wir uns nicht nur selber über unseren Glauben freuen, sondern immer auch unsere Umgebung im Blick haben, ist es wichtig, dass wir uns das nochmal klar machen. Der dritte und vierte Gedanke ist ganz kurz und knapp. Wer selber satt geworden ist mit seinem Lebenshunger, wer keinen Lebensdurst mehr hat, weil Jesus das gestillt hat, der kann eigentlich nicht anderes, als dass er oder sie das Gleiche für andere Menschen auch wünscht. Und das habe ich ja bei der letzten Interviewfrage auch gesagt. Einer der schönsten Sätze zum Thema, das ist jetzt das Thema Mission, um das es geht. Vielleicht, wenn Sie es lieber wollen, kann man auch sagen, das Thema Evangelisation. Ein indischer Theologe, Daniel T. Niles, hat einmal gesagt, Mission heißt, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Mission heißt, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Und damit wird deutlich, Mission ist nicht etwas von oben herab. Mission ist nichts Besserwisserisches, sondern einfach, dass Menschen, die Jesus für sich entdeckt haben und die aus dem Glauben an Jesus heraus leben, diesen Wunsch haben, es anderen weiterzugeben. Ich habe das ja schon anklingen lassen. Ich bin ein großer, langjähriger Überzeugungstäter, was Glaubenskurse angeht. Ich habe ganz viele Glaubenskurse in Gemeinden durchgeführt und auch die schöne Erfahrung gemacht, dass Menschen auf diese Weise einen ganz unkomplizierten Zugang zum Glauben gefunden haben. Mein Eindruck ist aber im Augenblick, so wie ich die religiöse Großwetterlage in Deutschland wahrnehme, das Entscheidende passiert im Augenblick in persönlichen Kontakten. Dass ein Mensch dem anderen oder der anderen, weil sie in Freundschaft verbunden sind, weitersagt, was für ihn oder für sie der Glaube bedeutet. Und so hat das eine ansteckende Wirkung. So viel zu der Sehnsucht nach mehr und zu meiner Sehnsucht, dass das nicht bei uns bleibt, sondern dass das auf viele andere Menschen ausstrahlt.